Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Am kommenden Montag beenden das Budapest Festival Orchestra und der Dirigent Ivan Fischer im Verein mit dem Pianisten Sir Andras Schiff ihren Brahms-Zyklus im Wiener Konzerthaus. Am Ende stehen, kurioserweise, das erste Klavierkonzert und die erste Symphonie. Das hat übrigens Methode. Anfang der 80er Jahre, also vor einigen Jahrzehnten, hat Herbert von Karajan mit seinen Berliner Philharmonikern im Wiener Musikverein einen Brahms-Zyklus musiziert. Und er endete auch mit der ersten. Die vier Symphonien waren da an zwei Abenden zu hören. Es begann mit den Symphonien Nummern 4 und 2 und am nächsten Abend Nummer 3 und Nummer 1. Das hat etwas mit der Reihenfolge der Popularität der Brahms-Symphonien zu tun. Die erste, obwohl man weiß, dass sich der Komponist mit diesem Werk viele Jahre lang herumgemüht hat, ist und bleibt die meistgespielte der vier Werke. Und das ist vielleicht das Einzige, was Johannes Brahms mit Anton Bruckner, dem anderen großen Symphoniker der Musikgeschichte im ausgehenden 19. Jahrhundert, eint. Die erste Symphonie, die erste publizierte Symphonie, entstand nach dem 40. Lebensjahr der beiden Komponisten jeweils. Sie haben sich schwer getan, weil sie, wie Brahms einmal formuliert hat, den Riesentritt des Symphonikers Beethoven hinter sich vernommen haben. Wer sollte nach Beethoven noch Symphonien schreiben? Brahms war dazu offensichtlich ausersehen. Nach dem Entpuppungsprozess war für das Publikum in aller Welt klar, da ist der Nachfolger von Beethoven gefunden. Man hat die erste Brahms oft als 10. Beethoven bezeichnet. Dabei hatte Brahms eigentlich ja als Kammermusiker und vor allem als Pianist begonnen. Nehmen wir uns also Zeit, heute im Musiksalon ein wenig darüber zu philosophieren. Wie wurde Brahms zum großen Symphoniker? Die auf den ersten Blick seltsame Reihung, dass im Konzerthaus Brahms-Zyklus die erste Symphonie und das erste der beiden Klavierkonzerte am Ende stehen, die führt uns auf zauberische Weise gleich in medias res. Herzlich willkommen! Johannes Brahms, der Symphoniker. So hätte die erste Symphonie von Brahms beginnen können. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, das ist doch der Anfang des ersten Klavierkonzerts. Da haben Sie natürlich recht. Aber dieses erste Klavierkonzert in seiner veröffentlichten Gestalt ist das, was wir serviert bekommen haben, also die Nachwelt serviert bekommen hat, als ersten Versuch von Johannes Brahms, mit großem Orchester zu arbeiten. Bei der Arbeit an diesem ersten Klavierkonzert hat Brahms auf eine Sonate zurückgegriffen, die er ursprünglich genau mit dieser Musik skizziert hatte, als 21-Jähriger im Frühjahr 1854. Das war übrigens genau zur Zeit des Selbstmordversuchs seines Freundes und Förderers Robert Schumann für zwei Klaviere. Eine Sonate für zwei Klaviere sollte das werden. Und wir können annehmen, dass Brahms sie zunächst mit Clara Schumann, die er zutiefst geliebt hat und die jedenfalls für die folgenden Jahrzehnte zu seinem Lebensmenschen werden sollte, also dass er diese Sonate für zwei Klaviere mit Clara Schumann musiziert hat. Er selbst hat sofort das symphonische Potenzial dieser kraftvollen dramatischen Musik erkannt und hat sich daran gemacht, zumindest den ersten Satz einmal umzuarbeiten. Er wollte aus einem Klavierwerk ein Werk für Orchester machen. Und in der Korrespondenz ist ganz eindeutig zu lesen, das sollte der erste Satz einer Symphonie in D-Moll werden. Also es wäre tatsächlich die erste Symphonie von Brahms gewesen. Und wir lernen ja in der Schule, er hat lange gebraucht, bis er sich vom Vorbild Beethoven so weit freimachen konnte, dass er seine erste Symphonie, die dann in C-Moll stammt und die Opuszahl 68 trägt, veröffentlicht hat. Er war schon über 40. Aber diese D-Moll-Symphonie, die er zumindest geplant hat, die hat er geschrieben, als er Anfang 20 war. 1856, noch ein Jahr später, hat Brahms den riesenhaften D-Moll-Satz dann doch nicht als Symphonie betrachtet, sondern er hat ihn umgearbeitet zum Kopfsatz seines ersten Klavierkonzerts, das dann 1859 zur Uraufführung kam. Brahms selbst hat musiziert, ein bedeutendes Datum für die Musikgeschichte, die Uraufführung des ersten Brahms-Klavierkonzerts. Josef Joachim, der große Geiger und Dirigent, stand am Pult. Und im Jahr nach dem Entwurf des Klavierkonzerts hat der junge Brahms, er war gerade mal 24 Jahre alt, eine Stelle in Detmold angenommen. Man hat in der Musikwelt ja schon gewusst, da wächst ein spannender junger Pianist, der auch komponiert, heran. Also wurde er bei Hofe in Detmold Klavierlehrer und Leiter des Chors. Und da hat er sich vorgestellt mit einer Musik, die für unsere Begriffe ganz unbrahmsisch ist, jedenfalls fröhlich, ausgelassen klingt mit einer Serenade in D-Dur. Thank you. So klingt der Beginn der Serenade Opus 11 in D-Dur von Johannes Brahms. Also feierlich verdrossen, wie man ihm sonst vorgeworfen hat, ist da gar nichts. Das ist wirkliche Unterhaltungsmusik für die Abonnementkonzerte der Musikkapelle von Detmold. Genau genommen eigentlich für die Bläser dieses Ensembles. Brahms hat damals die einschlägige Musik von Mozart und Haydn, also die Serenaden und Divertimenti, genau studiert und nimmt sich viel eher an diesen früheren Wiener Klassikern als an Beethoven ein Vorbild. Auch Schubert klingt immer wieder durch. Und die Urfassung dieser Orchesterserenade Opus 11, die war ein Kammermusikstück. Für Bläser und solistische Streicher gearbeitet, für ein Nonett, also für 9 Musiker. Man hat versucht, diese Nonett-Fassung zu rekonstruieren und da ist vom Symphoniker noch gar nichts zu bemerken. Der Brahms-Biograf Max Kalbeck hat allerdings geschrieben, der Charakter seiner ersten Serenade schwankt zwischen der Gattung, zu der sie sich bekennt, der Symphonie und der Kassation hin und her. Also Kalbeck meint hier Serenade, Kassation, ein anderer Name für Divertimento oder Serenade, Musik, die man auf der Gasse gespielt hat, aber doch auch irgendwo schon Symphonie. Kalbeck schreibt weiter, ursprünglich wollte Brahms eine Kassation, das heißt eine Musik leichteren Genres, ein Oktett für ein kleines, einfach besetztes Orchester schreiben. Der Symphoniker aber regte sich in ihm und durchkreuzte den Plan. Seine Gedanken verlangten reichere Instrumentation und breitere Entwicklung. Also tatsächlich hat Brahms ja dann eine Orchesterfassung dieser Musik hergestellt. Und man kann schon in dieser Musik, wir haben ja gerade den Anfang gehört, merken, dass die an Haydn, Mozart und vor allem natürlich doch auch Beethoven geschulte Kunst, Themengruppen in breiteren Bögen zu entwickeln und strömen zu lassen, schon im Fokus des Komponisten gestanden ist. Vor allem immer in den gewichtigen ersten Sätzen. 2 Allegros umrahmen ja in dieser Serenade eine Folge von leichter gewichtigen Sätzen. 2 Scherzo-Sätze sind darunter, ein Menuett und ein Adagio, das allerdings vergleichsweise zur Umgebung verhältnismäßig herb klingt. Vielleicht am ehesten schon wie der spätere Brahms. Aber in den tänzerischen Sätzen, vor allem in jenem Satz, der Menuett genannt wird, da spiegeln sich vor allem die Haydn-Studien des Johannes Brahms. Und man fragt sich im Mittelteil, ist das jetzt wirklich ein Menuett oder ein Ländler, wie so oft bei Haydn? Oder klingt das nicht sogar schon eher wie ein melancholischer Schubert-Walzer? Besetzt wie ein Mozart-Divertimento sollte also ursprünglich diese Musik gespielt werden. Ein Ausschnitt aus der Serenade Opus 11 in der rekonstruierten Fassung für 9 Instrumentalisten. Ähnlich aufgebaut wie die D-Dur-Serenade ist die Serenade in A-Dur, das Opus 16 von Johannes Brahms, ein Jahr später ebenfalls für Detmold entstanden. Und ebenso dominiert von sehr charakteristischen und beweglichen Bläserstimmen. aber in diesem Fall wirklich von Anfang an für ein Orchester gedacht, bei dem es allerdings keine Violinen gibt. Dafür die dunklen Streicher, Bratschen, Celli und Bässe, und die sollten verhältnismäßig groß besetzt sein, denkt man, was Brahms in einem Brief später einmal schreibt. Man möge doch 8 Bratschen, 6 Celli und 4 Bässe zumindest verwenden bei der Aufführung. Diese tiefen Streicher, die sorgen ganz charakteristisch für ein dunkelwohliges Klangbild dieser zweiten Serenade. Serenade, das ist ja eine Abendmusik. Klarinetten in Terzen leiten das Seitenthema dieser A-Dur-Serenade ein. Brahms, charmant und gemütlich, also ungewöhnlich. Sagen wir ruhig noch einmal schubertisch. Aber dann schon recht brahmsisch auch in der dramatischen Durchführung des ersten Satzes. Wenn wir auf den Spuren des Symphonikers wandeln, dann werden wir hier doch auch in einigen Momenten fündig. Der Komponist, der sehr selbstkritisch war, selbstkritisch bis hin zur Vernichtung fertiger Partituren, wenn irgendjemand gemeint hat, das Werk sei vielleicht doch nicht ganz gelungen, aber die A-Dur-Serenade, die hat er geliebt. Noch 1875 schreibt er an die Wiener Philharmoniker von einem zärtlichen Stück, und man möge dieses doch für die Aufführung im Wiener Musikverein gewissenhaft probieren, um die Feinheiten herauszuarbeiten. Von einer Symphonie war der Komponist aber noch fast ein Vierteljahrhundert entfernt. Also die Bearbeitung seiner A-Dur-Serenade, diesmal für Klavier zu 4 Händen, also die intimste Kammermusikgattung für Klavier, angefertigt hat. Fürs zu zweit musizieren am Klavier war ursprünglich auch ein Werk gedacht, das ein bisschen später entstanden ist und als Opus 34, als Klavierquintett, ziemlich berühmt geworden ist. Bis heute eines der beliebtesten Kammermusikwerke von Brahms. Ursprünglich als Opus 34b in Form einer Sonate für 2 Klaviere gedruckt. Also ungefähr das, was ursprünglich beim ersten Klavierkonzert auch der Fall war. Thank you. So dürfen wir uns wieder einmal Clara Schumann und Johannes Brahms vertraut am Klavier musizierend vorstellen mit dieser Musik. Die erste veröffentlichte Variante sozusagen des uns heute als Klavierquintett, also als Quintett für Klavier und Streichquartett vertrauten F-Moll-Quintetts, die allerdings nicht die Urfassung dieser Musik war. Ganz ursprünglich hat Brahms nämlich ein Streichquintett komponieren wollen und die Musik eigentlich mit allen vier Sätzen schon für diese Besetzung arrangiert gehabt. Und zwar nicht, wie er später dann seine beiden großartigen Streichquintette in F-Dur und G-Dur in der Mozart-Besetzung, also Streichquartett plus zweite Bratsche, sondern in der Schubert-Besetzung, also mit zwei Violoncelli. Clara Schumann, der Brahms wie alle seine Kompositionen auch diese zuallererst einmal übersandt hatte, war schon von dieser Streichquintettfassung ungeheuer begeistert. Sie schrieb, das sei so wundervoll großartig, dass man es mit einem Füllhorn über das ganze Orchester ausstreuen müsste. Auf der Suche nach dem Symphoniker Brahms lauschen wir auf. Eine Musik fürs ganze Orchester. Wiederholt hat man versucht, dieses Klavierquintett für Orchester zu arrangieren. Zuletzt der britische Komponist Robin Holloway, der eine gewiss nicht brahmsisch klingende, aber sehr farbenprächtige Orchestrierung erarbeitet hat. Wie passend oder unpassend man eine solche bunte, buntscheckige Orchestrierung, wenn man so möchte, für diese Kammermusik von Brahms findet, diese Kammermusik trägt jedenfalls viel symphonisches Potenzial, viel Orchesterpotenzial in sich. Das kann man bei dieser Bearbeitung jedenfalls hören und wir bewegen uns jetzt dann langsam bei unserem Erkundungsgang in Richtung der ersten veröffentlichten Symphonie von Johannes Brahms. Deren Beginn wiederum, wir erinnern uns an den Beginn dieses Podcasts, sehr viel mit dem Beginn des ersten Klavierkonzerts zu tun hat, das Brahms ja zur Symphonie machen wollte. Wesentlich jünger, fast zwei Jahrzehnte früher. so kraftvoll und bewusst seiner eigenen künstlerischen Stärke tritt Johannes Brahms also beim Beginn seiner ersten Symphonie auf. Man hat sie vielfach die 10. Beethoven genannt. Brahms hatte den Riesentritt Beethovens hinter sich gefühlt und meinte, nach Beethoven kann man wohl keine Symphonie mehr machen. Und er war schon in seinem 5. Lebensjahrzehnt, als er den Gegenbeweis antreten konnte. Und gerade dieser Symphoniebeginn mit seinen Paukenschlägen und seinem hochexpressiven Einsatz des gesamten Orchesters steht in unserer Rückschau auf die jüngere Musikgeschichte einzigartig da, ikonisch quasi für die romantische Symphonie. So wie ungefähr der Anfang der 5. Beethoven mit den charakteristischen Schlägen der Inbegriff der klassischen Symphonik geworden sind. Komponisten im 20. Jahrhundert haben diese Musik sogar zitiert. In seinem Klavierkonzert Tristan, ursprünglich als Ballettmusik für John Cranko skizziert, hat Hans-Werner Henze sich mit Richard Wagners Gestalt auseinandergesetzt und zitiert da Brahms als, musikhistorisch betrachtet sogar richtig, als Feind. Der Beginn der ersten Symphonie klingt da herein wie eine jähe kriegerische Drohgebärde. Eine Ikone der romantischen Musik als Zeichen im 20. Jahrhundert gesetzt. Apropos, diese Einleitung, diese kraftvolle Einleitung zur ersten Symphonie von Johannes Brahms, die klingt wie eine spontane Eingebung, die den Komponisten so überfallen haben muss, wie uns die Musik bei jedem Hören wieder überfällt. Und es stimmt schon wieder einmal nicht. Ursprünglich war diese langsame Einleitung in dieser Symphonie gar nicht vorgesehen. Sie wurde nachkomponiert. 1862 ist die erste Skizze zu diesem ersten Satz der ersten Symphonie bereits entstanden. Das Allegro vollständig ausgeführt, aber ohne eben diese Introduktion. Und die Partitur wurde, wie immer, an Clara Schumann geschickt. Und die war begeistert, endlich hatte sich ihr Schützling zu einer Symphonie durchgerungen. Wir sprechen vom Jahr 1862, das ist nur ein paar Jahre nach den Serenaden, die wir zuerst besprochen haben. Aber Brahms hat keine Fortsetzung für diesen symphonischen Erstling gefunden. Eine Symphonie, die musste ja aus 4 Sätzen bestehen, die innerlich irgendwie auch noch zusammengehören mussten. Seit dem späten Haydn und den späten Mozart-Symphonien und vor allem natürlich bei Beethoven war das ja so, dass eine Sinfonie ja nichts mehr mit der früheren barocken Symphonie zu tun hatte, die meistens am Anfang einer Oper stammt. Noch Mozart schreibt in Figaros Hochzeit Sinfonia über die berühmte Ouvertüre drüber. Das war die italienische Opernouvertüre, sehr oft mit einem schnellen, einem langsamen und einem weiteren schnellen Satz dreisätzig gestaltet und herausgelöst aus dem Opernbetrieb wurde daraus dann die Symphonie und irgendwann hat man dann in Mannheim und später auch in Wien einen Satz hinzugefügt, an die 3. Stelle geschoben, das Menuett und fertig war die 4-sätzige Symphonie. Aber wie gesagt, das war noch eher eine lose Reihung und da konnte man durchaus die Sätze austauschen ein wenig. Also es würde heute noch kein Mensch bemerken, wenn wir in einer frühen Mozart-Symphonie, wenn das Tonartengefüge stimmt, von einer Symphonie in die andere, sagen wir, den Mittelsatz verpflanzen würden. Auch bei frühen und mittleren Haydn-Symphonien wäre das durchaus möglich. Bei späten Haydn-Symphonien und auch bei den großen letzten Mozart-Symphonien wird das schon sehr problematisch und bei Beethoven würde jeder, der halbwegs Kenner der klassischen Musikszene ist, wahrscheinlich lachen, wenn man aus einer Symphonie einen Satz in eine andere verpflanzen würde. Zu sehr ist da schon ein großer dramaturgischer Bogen gespannt vom ersten bis zum letzten Takt einer Symphonie, also über alle vier oder im Falle von Beethoven Sechster der Pastorale sind sogar fünf Sätze. Und manchmal, wie etwa in der fünften oder in der sechsten, gehen ja dann einige Sätze ineinander über. Also da kann man nicht mehr davon sprechen, dass das eine simple Reihungsform ist von vier Sätzen, die nichts miteinander zu tun haben. Das hatte Brahms natürlich im Kopf und er hat stark daran gearbeitet, durch thematische Verwandtschaft die Sätze der einzelnen Symphonien miteinander zu verbinden. Das wurde dann von Symphonie zu Symphonie in den vier Werken, die als solche bezeichnet wurden, stärker, zwingender. Aber bis es soweit war, dass er, der selbstkritische Zeitgenosse, ein Werk herausbrachte, von dem man wirklich sagen konnte, das ist jetzt meine erste Symphonie und diese vier Sätze, die gehören jetzt ganz innig zusammen, hat es eben gedauert. Wie gesagt, der erste Satz der ersten, ohne die Introduktion, war schon 1862 fertiggestellt. Die Uraufführung der ersten Symphonie hat erst 1876 stattgefunden und auch dann hat Brahms noch einmal eingegriffen und seiner Symphonie durch weitere Korrekturen 1877 dann die allerletzte, die gültige Gestalt verliehen. Brahms-Kenner mögen jetzt einmal aufpassen. Ich spiele Ihnen die ursprüngliche Version des Beginns des langsamen Satzes der ersten Brahms vor. Da vernehmen Sie zwar bekannte Klänge, allerdings die Reihenfolge der einzelnen Teile des Satzes ist ein bisschen anders. Thank you. Das ist die ursprüngliche Fassung des Beginns des langsamen Satzes der ersten Symphonie von Brahms. Es ist wie bei der Introduktion der Symphonie. Die klingt so, als ob sie einer spontanen Eingebung geschuldet wäre und wurde erst nach langem Zögern, nach vielen Jahren Arbeit, dem eigentlichen Allegro vorangesetzt. Und dieser langsame Satz, der war eben ursprünglich auch noch ganz anders gereiht. Die einzelnen Versatzstücke waren anders gereiht, als wir es gewöhnt sind und eigentlich als einen großen zusammengehörigen Bogen empfinden beim Hören. Brahms hat auch daran lange gearbeitet und nach der Uraufführung, wie gesagt, erst die endgültige Form festgelegt. So ist also die erste Brahms Produkt eines langen, schweißtreibenden Schaffensprozesses. Die zweite entstand dann im Jahr nach der Uraufführung der ersten in einem Guss, inspiriert durch einen Sommeraufenthalt in der Sommerfrische in Pörtschach am Wörthersee. Hat die Partitur dann nach Baden-Baden mitgenommen und noch in diesem Sommer fertiggestellt. Ein paar Monate später war in Wien dann schon unter Hans Richter die Uraufführung im Musikverein. Die zweite gilt denn auch als die fröhlichste, die aufgeräumteste, um ein Brahms-Wort zu gebrauchen, aus den vier Symphonien des Komponisten, der ja immer, wie gesagt, als feierlich verdrossen galt. Und interessanterweise gibt es auch einen viel zitierten Brief an den Verleger Simrock vom November 1877. Da schreibt Brahms: Die neue Symphonie ist so melancholisch, dass sie es nicht aushalten. Ich habe noch nie so was Trauriges, Molliges geschrieben. Die Partitur muss mit Trauerrand erscheinen. Das Gegenteil ist wahr, wie wir wissen, aber bei dem wunderbar pastoralen, bukolischen Anfang, da trübt sich die Stimmung doch nach ein paar Takten ein. Das ist es wahrscheinlich, was Brahms mit dem Trauerrand meint. Ganz konnte er es ja nie lassen. Über dem Wörthersee ziehen ein paar Wolken auf. Paukenwirbel wie ein fernes Donnergrollen, im Piano zwar, aber doch deutlich hörbar. Und Posaunenklänge, ganz ungewöhnlich. In der ersten kommen die Posaunen erst ganz am Schluss dran. Und die trüben den Sonnenschein in der zweiten am Anfang ein bisschen, aber nur ein bisschen. Hören wir mal die ersten Takte. Und diesem Sonnenschein folgen dann Pauken und Posaunen. Aber die Sonne kämpft sich bald wieder durch und trotz heftiger Bewegung im Mittelabschnitt des ersten Satzes findet der Komponist dann zu zauberisch verträumten Passagen. Das ist wirklich Sommerfrische, auch für die Hörer. Geradezu selbstvergessen klingt da das Hornsolo auf und trägt die Musik in unerwartete Gefilde. Es wird einfach die Musik quasi umgeleitet. Dann erklingt noch einmal herrliche Streichermusik und am Schluss dann die hingetupften Holzbläserakkorde und die Pizzicati der Streicher, die führen diesen federleichten Satz zu seinem Schluss. Was den inneren Zusammenhalt der Symphonie betrifft, von dem wir gesprochen haben, ist Brahms jetzt schon ein absoluter Meister. Es gibt hier in der zweiten Symphonie wirklich thematische Zusammenhänge, ganz innig zwischen allen Sätzen. Und Brahms erweist sich als absoluter Weltmeister im Verändern, im Variieren von Motiven und Themen, denen er immer neue und unerwartete Möglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten nämlich abtrotzt. Aber ganz frei von dem, was man den Symphonien von Mendelssohn und Schumann in der Nachfolge Beethovens vorgeworfen hat, dass nämlich zumindest die Mittelsätze der Symphonien doch zu leichtgewichtig geraten sind, eher so wie die Charakterstücke für Klavier, die es zuhauf gegeben hat in der Romantik. Das gilt ein bisschen auch noch für die zweite Symphonie, obwohl das, was hier leicht und einfach klingt, oft höchst komplex ist formal. Nur dass der Hörer davon nichts bemerken muss, muss er ja auch nicht. Er soll ja die Musik genießen. Also die Musik des dritten Satzes, der zweiten zum Beispiel, genießt sich wirklich wie ein ganz simples Scherzo. Aber wenn man genau aufpasst, das gebe ich Ihnen als Fleißaufgabe mit für die nächste Aufführung, dann versuchen Sie mal bitte zu entschlüsseln, wann hier welches Thema wie wiederkehrt. Das ist, wie gesagt, Variationskunst vom Allerfeinsten. Eine Tugend, die Brahms in seiner nächsten, der 1883 vollendeten dritten Symphonie noch weiter und weiter ausbaut. Im Gegensatz zur zweiten ist die dritte dann kämpferisch, hat aber ebenfalls im dritten Satz einen lyrischen Ausreißer, wenn man so will. Allerdings hier ist er höchst melancholisch. Und dieser dritte Satz der insgesamt recht unpopulären dritten Symphonie, der ist weltberühmt geworden, sozusagen die Kennmelodie für die cineastische Frage: Lieben Sie Brahms? Das ist sozusagen der Wunschkonzertabschnitt der dritten Symphonie. Die übrigen drei Sätze sind höchst dramatisch, äußerst expressiv und von geballter Energie wie wenig anderes bei diesem Komponisten. Schon in den ersten Takten der Symphonie fragt man sich, inwiefern handelt es sich hier eigentlich um eine Symphonie in F-Dur? Thank you. Von ungefähr steht der Finalsatz der dritten dann tatsächlich in F-Moll. Und mutige Interpreten finden hierzu geradezu exzessivem Ausdruck. Das war eine Aufnahme unter der Leitung von Bruno Walter, dem vielleicht allerbesten aller Brahms-Dirigenten. Großartige, bewegende Musik. Man fragt sich, warum wird diese Symphonie eigentlich am wenigsten gespielt von den vier Brahms-Symphonien? Der Grund ist banal. Das Stück hat keinen Fortissimo-Schluss wie die anderen. Ein leises Verdämmern, eine musikalische Verklärung, tröstlich eigentlich wie nach einem langen Leiden und verstörenden Erlebnissen. Entrückt in eine bessere, vielleicht eine utopische Welt. Ein außergewöhnliches Symphoniefinale. Wie gesagt, es verhindert den großen Applaus. Daher kommt die dritte kaum je dran. Herbststimmung herrscht dann endgültig in der abschließenden, der letzten Brahms-Symphonie, der vierten, 1885 in Meiningen uraufgeführt. Der Beginn des Werks klingt, als würde der Komponist hier eine wütende Passage aus dem Finale der ersten Symphonie in milderem melancholischem Licht präsentieren. Hören wir einmal die abgehackte Variante im Finale der Symphonie Nummer 1. Daraus wird dann in der vierten Symphonie das Folgende. Wie schon in der offiziell in F-Dur stehenden dritten Symphonie ist auch die E-Moll-Symphonie geprägt von dunklen Molltönen. Dramatisch trotzig ist sogar manches im langsamen Satz, der herb weder in Moll noch in Dur, sondern im phrygischen Modus beginnt, also mit einem Halbton zwischen der ersten und der zweiten Stufe. Das kompositorische Können von Brahms offenbart sich, wenn man etwas genauer hinhört, in der eminenten Variationskunst, von der wir schon gesprochen haben. Ein Motiv kann auch psychologisch in sein Gegenteil verkehrt werden. Auf dem Höhepunkt, dem dramatischen Höhepunkt des langsamen Satzes der vierten, hören wir eine kraftvoll attackierende, brutale Variante des Hornthemas vom Satzbeginn und dann unmittelbar danach eine wunderbar lyrische Streichermelodie, die genau genommen dasselbe darstellt, nur nach Dur gewendet. Spontan kommt wahrscheinlich kein Hörer auf die Idee, dass hier zweimal dasselbe gesagt wird, nur in ganz unterschiedlicher Betonung, in ganz unterschiedlichem Charakter, in ganz unterschiedlicher psychologischer Beleuchtung. Als eine Art lichtes Intermezzo folgt diesem Satz ein springlebendiges Scherzo in C-Dur. Das hat Brahms allerdings erst nach Komposition der anderen drei Sätze eingefügt. Ursprünglich wollte er seine vierte, nach quasi barockem Muster, dreisätzig belassen. Das hat er dann doch bleiben lassen. Es ist doch wieder eine viersätzige Symphonie geworden. Aber das Finale, apropos Barock, folgt einmal nicht Haydn oder Beethoven. Es folgt Johann Sebastian Bach. Es ist eine getreue, orchestrale Nachbildung des Formschemas der berühmten Chaconne aus der Solopartita in D-Moll von Bach. Ein riesenhafter Satz nach dem alten Chaconne- oder Passacaglia-Prinzip. 8 Takte liegen dem zugrunde und die werden im Grunde ununterbrochen wiederholt. Immer wieder dasselbe, immer neu beleuchtet, immer anders charakterisiert. Wie bei Bach gibt es auch hier einen ruhigen Mittelteil, ohne dass das Chaconne-Schema durchbrochen würde. Wieder ist es der Meister der Variation, der sich hier zeigt. Man hat immer wieder behauptet, das Hauptthema, das Chaconne-Thema, sei aus einer Bach-Kantate entlehnt, kann stimmen, kann auch nicht stimmen. Jedenfalls beherrscht dieses Thema, das da am Anfang steht, wie aus Marmor gemeißelt, den gesamten Satz. Inhaltliche Reichtum lässt uns absolut vergessen, dass hier eigentlich immer wieder dasselbe achttaktige Thema wiederholt wird und variiert wird. Am Schluss setzt Brahms eine immer intensiver gesteigerte Schlusswirkung, die zuletzt noch durch eine Temposteigerung eigentlich ins Exzessive beschleunigt wird. Wenige Dirigenten haben es gewagt, das Ausweglose dieser Musik so erbarmungslos die Hörer fühlen zu lassen, wie Otto Klemperer mit dessen Philharmonia-Aufnahme aus den späten 50er Jahren wir unseren Rundgang durch den symphonischen Kosmos von Johannes Brahms schließen wollen. Auf diesem trotzigen Schluss der E-Moll-Symphonie sollte ursprünglich eine positive Antwort folgen, und zwar in Form einer fünften Symphonie, die mit einem weit geschwungenen, wunderbaren G-Dur-Motiv beginnt, das schlussendlich aber dann doch wieder als Kopfsatz eines Kammermusikwerks von Brahms zu stehen gekommen ist. Der Beginn des in Ischl in der Sommerfrische komponierten erstaunlich positiv getönten Streichquintetts in G-Dur. Ja, und dann gibt's noch eine Orchesterfassung des frühen G-Moll-Klavierquartetts durch Arnold Schönberg, wiederum so buntscheckig wie jene Bearbeitung des Klavierquintetts, von der wir ein Stück gehört haben im Rahmen dieses Podcasts. Und diese Schönberg-Bearbeitung, die hat man wiederholt, die fünfte Brahms getauft. Es gibt also noch allerhand zu tun für neugierige Musikfreunde. Danke für diesmal fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.